Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen mit Marietta Schwarz am Mikrofon. Wir, also mein Studiogast und ich, werden in den kommenden 90 Minuten viel über das Wasser reden. Passend zur Urlaubszeit, Meerwasser, Seewasser, aber auch Chlorwasser. Es wird tief nach unten gehen und sehr lange, also zumindest für einen Atemzug sehr lange. Denn die Frau, die mir gegenüber sitzt, ist eine der besten Apnoe-Taucherinnen weltweit. Und ja, wenn sie nicht gerade neue Rekorde aufstellt, betreibt sie einen Buchladen in Berlin und trainiert auch Eliteeinheiten der Bundeswehr. Darüber werden wir im Laufe der Sendung natürlich auch sprechen. Erst einmal aber herzlich willkommen, Anna von Bötticher.
Ja, vielen Dank.
Apnoe-Tauchen oder Freitauchen, das heißt Tauchen ohne Flasche mit einem Atemzug ab in die Tiefe, eigentlich wie die Perlentaucher und die Schwammtaucher früher im 19. Jahrhundert.
Ganz genau so. Also im Grunde genommen ist das nichts anderes.
Die haben damals, glaube ich, so um die 30 Meter geschafft. Das haben Sie ja bei Ihrem ersten Tauchgang ohne Training auch schon fast hinbekommen, oder?
Ja, das ging also ziemlich schnell. Bei meinem ersten Apnoe-Kurs sozusagen war ich in 2 Stunden in 28 Meter Tiefe und da war der Boden. Also, da ging es dann nicht weiter.
Und das war schade.
Ja, da war ich sehr traurig, dass da der Boden war. Ja, da habe ich mir schon direkt überlegt, wo ich jetzt als nächstes sofort hinfahren könnte, wo dann da erstmal kein Boden ist, damit man sich etwas ausprobieren kann.
Und da hatten Sie das Feuer schon gefangen?
Sofort, ja. Das ging ganz schnell. Das war innerhalb der ersten 2 Stunden war ich verloren.
Und das war vor ungefähr 10 Jahren?
Ja, das war genau. Das war im März 2007. Genau, im März in England auf einer Marinebasis, in einem Tauchturm.
Inzwischen schaffen Sie 110 Meter, deutscher Rekord, natürlich mit Hilfsmittel. Mit einem Schlitten macht man das. Das ist dieses Gerät, was wir alle oder die meisten von uns aus diesem Kultfilm The Deep Blue, The Grand Bleu kennen. Wie lange dauert so ein Tauchgang mit Schlitten?
Ja, die 110 Meter haben so etwas weniger als 3 Minuten gedauert, so 2,45, vielleicht sowas um den Dreh.
3 Minuten?
Ja.
In 3 Minuten fährt Anna von Bötticher einmal 110 Meter in die Tiefe und kommt wieder hoch. Und ohne Schlitten?
Ohne Schlitten je nach Disziplin. Also auch, ob ich zum Beispiel jetzt meine Monoflosse anhabe oder ob ich ganz selber schwimmen muss, so wie Brustschwimmen kann man sich das dann vorstellen. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber man kann sagen, dass für mich meine Tauchzeitgrenze im Moment so, was ich tauchzeitmäßig, wenn ich in Bewegung bin, so schaffen kann, so ungefähr bei 3 Minuten liegt.
Mhm. Ja. Und es gibt ja da verschiedene Disziplinen. Ne? Man unterscheidet, glaube ich, grob in statisches Tauchen. Da haben Sie auch den deutschen Rekord mit 6 Minuten 12 Sekunden.
Rekord, genau, 6 Minuten 12, was für mich immer noch ein großes Rätsel ist, wie das sein kann, dass ich diesen Rekord jemals
auch
aufgestellt habe.
Nicht der Rekord.
Und zweitens halte, denn das ist so die Disziplin, die mir am allerwenigsten liegt von allen 8. Das, was ich überhaupt nicht ausstehen kann. Und ich habe das auch nur dieses eine einzige Mal gemacht, war praktischerweise im B-Finale einer Weltmeisterschaft, einer Hallenweltmeisterschaft. Und da habe ich diese mir unvorstellbare Zeit geschafft und das dann auch nie wieder getan, weil ich das wirklich nicht leiden kann.
Warum nicht? Ist es langweilig?
Ich finde das wahnsinnig anstrengend, weil ich sehr früh den Atemreiz, also das Bedürfnis bekomme zu atmen und sehr stark. Und das geht bei Leuten unterschiedlich früh los, bei mir sehr früh. Und ich muss mir das also hart erkämpfen und das macht keinen Spaß. Und außerdem ist mir das sehr langweilig. Also es ist so warten, wie zu warten auf einen Bus, der niemals kommt. Und ich kann mich damit irgendwie nicht so richtig anfreunden.
Der Atemreiz, wenn Sie sagen, der kommt früh, was heißt es dann bei 6 Minuten? Nach 2 Minuten?
Bei 6 Minuten kam der so nach 2 Minuten 50 etwa. Und das war schon für mich sensationell gut. Und dementsprechend habe ich dann auch diese 6 Minuten 12 eben geschafft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel untrainiert bin, also im Moment kommt davor 1 Minute, ist auch sehr schlecht. Ich müsste das eigentlich unbedingt wieder trainieren.
Das heißt, wenn man 6 Minuten unter Wasser ist und der Atemreiz, der kommt nach 3 Minuten, sind Sie dann eigentlich 3 Minuten damit beschäftigt, dieses Gefühl zu ignorieren, zu überwinden?
Genau, absolut. Das kann man dann aushalten. Ich kann das einordnen. Ich weiß, dass das Bedürfnis zu atmen von dem CO2-Spiegel im Körper erstmal gesteuert wird, dem Kohlendioxid-Spiegel, der ansteigt. Und nicht von dem Sauerstoffspiegel, also nicht von, ob das hat nichts auszusagen, ob ich Sauerstoff noch habe, genug oder nicht. Und das lernt man eben einzuordnen. Und ich weiß dann, dass ich jetzt zwar das Gefühl habe, ich müsste atmen, aber es tatsächlich noch lange nicht muss und kann einordnen, ob ich mich klar fühle im Kopf und dieses unangenehme Gefühl dann eben ignorieren. Man kann sich das so ganz gut vorstellen, wie wenn Sie jetzt zum Beispiel Treppen steigen und im dritten Stock ist es schon richtig anstrengend und es tun Ihre Beine weh, die Muskeln brennen und Ihr Körper sagt natürlich, jetzt bleiben Sie doch mal stehen und nehmen Sie lieber den Lift und dann können Sie aber trotzdem noch in den vierten Stock hochlaufen. Das kann man auch ignorieren. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Dieses Gefühl, atmen zu wollen, das können wir ignorieren. Das ist dann eben auch Sport. Und das, ja, Erweitern seiner Grenzen.
Es ist natürlich etwas Existenzielleres, als außer Atem zu sein beim Treppenlaufen, ne? Da hängt halt alles dran.
Ja, das ist richtig und deswegen muss man sich da auch langsam dran gewöhnen. Man macht ja auch nicht heute 10 Meter und morgen 50, sondern man geht so Meter für Meter, Stückchen für Stückchen weiter in die Tiefe, so ganz langsam.
Ich würde jetzt mal was vorschlagen. Wir stoppen mal diese, was haben Sie gesagt, 2 Minuten 45, die Sie brauchen für die 110 Meter, die starten wir mal. Und die Technik gibt mir dann ein Signal, wenn die zu Ende sind. Und dann gehen wir mal auf die Reise nach unten.
Ja.
Die Uhr läuft. Das muss ein unglaublich schönes Gefühl sein, dieses Abtauchen, weil es nicht blubbert.
Ja, für mich also immer wieder sehr faszinierend, vor allen Dingen, weil man sich sehr darauf konzentriert dabei, zwar sicher, selbstsicher zu sein, aber gleichzeitig sehr entspannt. Also es ist so eine Mischung aus, ich will und ich gehe jetzt los und gleichzeitig lasse ich aber auch los. Also ich muss mich auch dem überlassen irgendwo, dem Tauchgang und ich kann nichts zurückhalten. In dem Moment, wo ich mich zurückhalte und zögere, wird es schon schwierig und funktioniert nicht so gut. Und wenn mir das eben gelingt, diese Mischung auf, okay, komm, wir starten jetzt und ich überlasse mich dem aber auch in völliger Entspannung, dann ist es besonders schön und dann geht es eben abwärts in die Tiefe.
Ist es eine Überwindung?
Ich denke, das ist immer ein kleines bisschen eine Überwindung. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch sehr häufig mit einem Countdown. Also es zählt mich jemand runter bis auf 5, 4, 3, 2, 1 los. Das nimmt mir dann die Entscheidung ab, wann ich so weit bin. Denn man ist ja nie so weit, die Luft anzuhalten. Man soll ja nicht die Luft anhalten als Mensch. Man soll ja atmen und nicht tauchen. Und wenn dann eben einer sagt 5, 4, 3, 2, 1 ab, dann weiß ich, okay, jetzt ist die Entscheidung einfach gefallen und ich lege los.
Und wie nehmen Sie diese Reise unter Wasser wahr? Also es gibt ja wohl auch den Moment, wo man nicht mehr so gegen die Tiefe ankämpfen muss, sondern durch die Schwerkraft oder durch dieses Zusammendrücken der Lunge fällt.
Ja, man hat also verschiedene Stadien in dem Tauchgang. Am Anfang habe ich Auftrieb, erstens durch die Luft in meiner Lunge und zweitens auch, weil ich einen Neoprenanzug trage. Und meistens nehmen wir Blei mit, sodass ich in etwa 10 Meter ungefähr neutral bin und weder sinke noch auftreibe. Also diese ersten 10 Meter muss ich die Schwerkraft sozusagen überwinden, also muss ich etwas stärker arbeiten. Und dann ab 10 Meter merke ich schon, dass ich mit jedem Flossenschlag oder jedem Armzug mehr anfange zu gleiten und lasse das auch immer mehr zu. Und ab etwa 30 Meter höre ich ganz auf zu schwimmen und lasse mich nur noch in die Tiefe fallen.
Und, Kopf über.
Genau, Kopf nach unten. Und jetzt mit eigener Kraft tauchen sprechen wir ja, dann ist also mein Kopf nach unten. Da lasse ich mich dann also nur noch sinken und versuche dabei, mich so der Schwerkraft völlig zu überlassen, meinen Körper zu entspannen, alles ruhig zu halten und konzentriere ich mich nur noch auf diesen Weg nach unten.
Das hört sich schön an.
Ja, das ist auch sehr schön. Ich brauche dann viel Konzentration, um den Druckausgleich in die Tiefe zu machen und keine Fehler. Und achte sehr drauf, wie der Tauchgang läuft.
Und jetzt sind es 2:50.
Ja, das sind auch die 2:50 schon rum. Jetzt wäre ich schon längst wieder auf dem Weg nach oben.
2:50, jetzt waren wir auf halber Strecke eigentlich. Ja, Sie haben gesagt, Sie konzentrieren sich auf den Körper. Tut das auch weh, wenn da so alles im Körper zusammengedrückt wird? Das Blut fließt ja auch so aus den Extremitäten dann in den Rumpf rein. Also eine physische Belastung. Spürt man das?
Das ist so. Also das ist also eine Schutzfunktion unseres Körpers. Der zieht eben Blut aus den Extremitäten, Armen, Beinen ab und verteilt das Blut um die lebenswichtigen Organe, vor allen Dingen das Gehirn vermehrt mit Sauerstoff zu versorgen. Also ihre Beine, Arme, Muskeln brauchen jetzt gerade den Sauerstoff nicht. Ihr Gehirn braucht den. Und das ist so, dass man das schon wahrnimmt. Also gerade wenn ich zum Beispiel eben dieses Statik- oder Zeittauchen mache, das reine Luft anhalten und dabei eben gar nicht abgelenkt bin, dann spüre ich sehr stark dieses Ziehen in Armen und Beinen. Aber ich weiß, es tut nicht weh, es ist nur so ein bisschen komisch irgendwie. Man merkt halt, dass passiert was. Da ich das aber einordnen kann, weiß ich ja, das ist jetzt gut für mich. Jetzt funktioniert alles sozusagen. Das Sparprogramm meines Körpers, Sauerstoffsparprogramm, läuft ab und ich habe einen guten Tauchgang vor mir. Das ist etwas, wo man sich sicherlich ein bisschen gewöhnen muss, weil das natürlich erstmal ein merkwürdiges Gefühl ist. Aber wehtun tut es nicht.
Mhm. Nutzt sich so ein Gefühl oder so ein angenehmes Gefühl nach 10 Jahren Taucherfahrung auch ein bisschen ab oder ist es immer wieder gleich schön?
Das ist immer wieder aufs Neue, auch immer wieder anders. Also es ist ja auch nicht nur schön, sondern natürlich auch manchmal mühsam. Also der Atemreiz ist sicherlich nicht schön, aber man lernt zum Beispiel damit umzugehen und die schönen Seiten des Tauchens sind immer wieder für mich eine Überraschung, weil wie gesagt auch nicht jeder Tauchgang rein schön ist. Das ist eben absolut auch Sport. Und wenn es dann eben so ist, dass man so ganz befreit ist an manchen Tagen und der Atemreiz kommt deutlich später und alles fühlt sich ganz leicht an, dann ist es aber auch wirklich besonders faszinierend. Und das lässt nie nach.
Wir hören an dieser Stelle mal, Anna von Bötticher, die erste Musik. Die scheint eigentlich vom Titel ganz gut zu passen. Nämlich Peter Fox, Schwarz zu Blau. Aber es geht gar nicht quasi um dieses Auftauchen von der Schwärze, der Tiefe des Meeres ins Blaue wieder, sondern ja, um die Schwärze der Nacht und das Morgengrauen, ne?
Genau, es geht um das, ja, um den Wechsel zwischen Nacht und Tag. Ist ja auch doch natürlich ein Wechsel, der sich vielleicht in meinem Tauchgang in einem kürzeren Zeitraum vollzieht. Und Peter Fox besingt seine Liebe zur Stadt Berlin und vor allen Dingen, und das gefällt mir an diesem Lied so gut, trotz der Hässlichkeit der Stadt oder gerade an diesen hässlichen auch Anteil der Stadt. Denn ich habe ja so ein sehr kontrastreiches Leben, was sich zwischen Karibik und weißen Stränden und schönem Meer und so, aber eben doch auch sehr viel Stadt abspielt. Und
sehr viel Berlin auch.
Sehr viel Berlin, sehr viel London und ich liebe eben auch die Stadt, ich liebe Berlin. Und ich mag besonders irgendwo auch diese Städte, die nicht nur so rein schön sind. Und in diesem Song geht es um das Cottbusser Tor. Da komme ich jeden Tag dran vorbei. Und das ist wirklich, wenn man das erste Mal sieht, abschreckend hässlich. Aber das Leben, was sich dort abspielt und wie schön belebt das eben auch ist, ist eben auch was, was auch Berlin auszeichnet und was besonders ist an dieser Stadt. Und deswegen Peter Fox, Schwarz zu Blau.
Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Schnapf durch die Kotze am Kotti. Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene schnösel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Halb sechs, meine Augen brennen. Tret auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Hysterische Beute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress zwischen Tarek und Sam. Tarek sagt, halt's Maul oder ich werd ihm ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den Asphalt. Mir wird schlecht, ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau.
Schwarz zu Blau von Peter Fox aus dessen Album Stadtaffe. Anna von Bötticher hat sich diesen Titel gewünscht, Apnoe-Taucherin und heute unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Frau von Bötticher, Sie sind in München bzw. bei München geboren, leben aber, wie Sie gerade schon gesagt haben, seit vielen Jahren in Berlin und teilen eben offenbar auch diese Hassliebe zu dieser mitunter auch hässlichen Stadt, die wir da auch gerade von Peter Fox gehört haben. Ja?
Ja, Städte faszinieren mich eigentlich auch schon ganz lange. Also ich habe auch in Madrid gelebt zum Beispiel ein Jahr lang und dort auch in einer eher wilden Wüstengegend, weil ich noch Student war und mir alles andere gar nicht leisten konnte. Ich habe ein paar Monate in New York gelebt. Ich habe auch sehr lange in London ganz und gar gelebt und pendel immer noch dahin. Also ich habe viele Städte dieser Welt eben auch intensiv erleben dürfen und ja, also wahnsinnig faszinierend für mich immer wieder aufs Neue und ein Kontrast eben in meinem Leben zu den Zeiten, in denen ich auf einer einsamen Insel sitze und nichts tue, außer zu tauchen.
Ja, und diese Orte, diese Tauchreviere sind ja auch auf eine Art extreme Orte. Sie sind vermutlich extremer als eine Großstadt, oder?
Ja, die sind natürlich auch oft sehr extrem. Also zum Beispiel war ich gerade jetzt in diesem Jahr zu einem Wettkampf auf den Bahamas, der dort immer Anfang Mai stattfindet. Und das denkt sich jeder natürlich, oh, wie wunderschön, alle sind immer neidisch, wir sind auf den Bahamas. Das ist auch wunderschön, also das Meer dort ist fantastisch und wir haben sehr, sehr gute Bedingungen. Einen tollen Tauchplatz, der sehr tief ist, aber sehr geschützt, deswegen fahren wir dahin. Aber die Insel selber, da muss man sich einfach vorstellen, da gibt es wirklich nichts. Man muss sich so ein kleines Bretterhaus auf Stelzen halt mieten. Das steht im Gebüsch zwischen anderen Bretterhäusern. Es gibt kein Kaffee, sondern das Einzige, wo wir wahnsinnigen Kaffeesüchtigen nach dem Training einen Kaffee trinken, ist in dem Hardware-Store, wo ich also eine halbe Stunde, 20 Minuten hinfahren muss mit dem Auto. Da gibt es einen Hardware-Store, das ist also nur so ein langgezogenes Gebäude, wo vorne ist Licht, wo man reinkommt und dann geht das so nach hinten mit Neonlicht und ganz hinten am Ende des Ganges, wo die Klodeckel und so die sanitären Rohre, so für die Toiletten und so dieses ganze Zeug in dem Gang ist. Da geht man durch und da am Ende haben sie einen kleinen Tresen hingebaut und da machen sie einem mit so einer kleinen Maschine so einen Espresso nach dem anderen und machen dann ein bisschen Milch dazu und da kriegt man dann seinen Kaffee. Da haben sie so drei Barhocker hingestellt und da trinken wir dann Kaffee im Neonlicht hinten bei den Klodeckeln.
Das hört sich sehr romantisch an.
Genau, also weniger romantisch als man meint und da gibt es einen Supermarkt, der ist 20 Quadratmeter groß und da kommt einmal die Woche ein Schiff und bringt etwas Gemüse, woraufhin wir Freitaucher dann die ganzen Bananen alle sofort aufkaufen und alles Gemüse bunkern. Und das ist eben so. Also das ist weniger romantisch, als man denkt. Und man ist auch sehr alleine und muss auch mit sich selber klarkommen, weil Amüsement gibt es ansonsten nicht.
Eigentlich ist ja dieses Abtauchen, was Sie betreiben, dann ja auch so ein Abtauchen im doppelten Sinne, ne?
Ja, das ist definitiv so, ja.
Bemerkenswert ist ja, dass das so eine Sportart ist, die ist nicht so richtig Social Media tauglich, ne? Also man taucht ab, es gibt Bilder vom Abtauchen, aber auch nicht so viele. Eigentlich bleibt davon ja nur dieses Einatmen, Weggehen und nach ein paar Minuten wieder auftauchen. Ist das auch etwas, was die Sache vielleicht exklusiver macht? Oder sind Sie froh darum, dass das dann doch so eine Randsportart ist?
Ja, das ist natürlich jetzt kein Zuschauersport, weil es einfach sehr schwierig ist, da en masse zuzugucken. Oft ist es zum Beispiel auch so, dass unsere Wettkämpfe weit fernab vom Land stattfinden. Also Weltmeisterschaft vor 2 Jahren zum Beispiel mussten wir so fast 2 Kilometer mit den Zodiacs immer rausgebracht werden an die Tauchstelle, wo es dann tief genug war, vor Zypern. Da kann ja keiner zugucken, das geht ja schlecht. Das hat natürlich Nachteile. Es gibt also bei uns so gut wie keine Sponsoren und keine Gelder. Es gibt auch keine Preisgelder. Das ist einfach so. Das hat aber auch seine Vorteile, denn dadurch ist das auch kaum eine Ellbogengesellschaft, weil man verdient ja eh nichts. Also das heißt, es ist auch leicht, die Leidenschaft zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und wenn jemand was Neues rausfindet, was für ihn funktioniert, beim Tauchen, dann teilt er das mit den anderen. Wir müssen uns da nichts gegenseitig wegnehmen, weil es verdient ja sowieso keiner was. Und,
ist es denn teuer?
Ja, das ist natürlich schon teuer. Also auf so eine Bahamas-Insel zu fliegen, das dauert überhaupt schon mal 2 Tage, bis man dort ist. Das kostet schon mal richtig viel Geld. Und auch dort zu übernachten, man glaubt es nicht, obwohl es da nichts gibt, ist wirklich sehr teuer. Das ist so. Und die meisten Leute müssen dafür hart sparen, um sich das überhaupt leisten zu können. Es gibt auch andere Orte, wo man so in so Hippie-Leben ganz günstig leben kann, wie zum Beispiel Dahab in Ägypten. Da gibt es auch immer mehr, die das jetzt Vollzeit machen, die einfach dort so aussteigermäßig halt leben und nur tauchen. Gegen die muss ich dann auch antreten. Das wird auch schwieriger, weil die Leute einfach das ganze Jahr über trainieren und diese Gelegenheit habe ich nicht, weil ich doch noch was anderes machen möchte. Ja, es ist teuer, aber das suchen wir uns eben so aus und in dem Moment, wo es da Geld zu verdienen gibt, wird das eine ganz, ganz andere Gesellschaft. Und ich denke, dann starten auch Dinge wie Doping und lauter solche Sachen werden dann ein Problem. Und das ist bei uns noch nicht der Fall.
Man stellt sich dieses Wasser da 110 Meter weit unten ja eher als einen unwirtlichen Raum vor. Wie sieht's denn da aus?
Das werde ich ganz oft gefragt. Also ist es da nicht dunkel und kalt und wie schrecklich und so? Das kommt immer sehr darauf an, wo man gerade taucht. Also die 110 Meter, auch die 125 Meter, die ich mal getaucht bin mit meinem Coach zusammen, haben wir in Ägypten gemacht bei Sharm el-Sheikh und im Sommer. Dort ist das Wasser dann sehr warm. Also da ist an der Oberfläche hat man gut 28 Grad und selbst in der Tiefe immer noch so 24 Grad Wassertemperatur. Und das Wasser ist vor allen Dingen extrem klar. Auch in Griechenland, zum Beispiel im Mittelmeer, das Wasser ist so klar, dass bis in diese Tiefen Licht vordringt und es ist natürlich nicht so hell wie oben. Man hat so ein bisschen so ein Zwielicht, so ein Dämmerlicht, aber es ist doch so hell, dass ich zum Beispiel meine Uhr noch ablesen kann. Es ist warm, das ist einfach wunderschön, tiefblau und immer sehr faszinierend.
Und Fische?
Ja, es gibt auch Fische.
Da also weit
uns
unten.
Ist auch mal bis in 120 Meter Tiefe ein Fischschwarm von oben gefolgt. Sah man dann auf der Kamera, wie die mitschwammen. Also das kann alles vorkommen, ja.
Was ist denn eigentlich dran an diesem Klischee, dass der Freitaucher auch so eine Sehnsucht hat nach dem Wasser oder nach der Tiefe? Das wurde ja auch in diesem Film The Deep Blue so ein bisschen abgefeiert, diese Verwandlung oder Verwandtschaft mit dem Delfin oder auch dieses nicht mehr hochkommen wollen. Gibt es sowas oder ist das ein
Mythos?
Ja,
das war natürlich auch ein bisschen Hollywood. Das ist schon ganz klar, dass er dann am Ende eben nicht mehr hochkommen will. Das ist jetzt für mich nicht mein Fall. Ich möchte jetzt sehr gerne wieder hochkommen. Aber natürlich habe ich eine Faszination, was Tiefe angeht. Und die habe ich schon sehr, sehr lange. Schon lange bevor ich ein Freitaucher war, bin ich extrem tief getaucht mit Geräten. Mich zieht eben dieses Unbekannte vielleicht magisch an. Mich hat mal eine Journalistin gefragt, was ich denn als Kind immer werden wollte. Und da bin ich dann selber erst drauf gekommen. Die Tatsache ist nämlich, ich wollte immer unbedingt und wirklich jahrelang unbedingt Astronaut werden. Bis zu dem Maße, dass ich selbst als Teenager noch ein Wahlfach Astronomie belegt habe, um noch mehr darüber zu erfahren. Also das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und ich habe immer Tim und Struppi geliebt. Hier diese Geschichte mit der Mondrakete, wo sie zum Mond fliegen. Oder das Tim und Struppi, wo sie mit dem U-Boot in die Tiefen der Meere vordringen. Das waren meine Favoriten. Und irgendwo ist vielleicht 125 Meter tief mit einem Schlitten zu tauchen in die Tiefe der Meere ein kleines bisschen wie ein Astronaut, der eben oben einen Raumspaziergang macht.
Gibt es da eigentlich einen Tiefenrausch?
Der kann schon vorkommen. Um bei Apnoe-Tauchen Tiefenrausch zu bekommen, muss man schon sehr viel tiefer tauchen als mit Gerät. Dadurch, dass wir eben nicht atmen und uns nicht mit dem narkotisierenden Stickstoff anreichern, sondern nur den dabei haben, der eben in die eine Lunge reinpasst, ist es nicht ganz so stark. Es spielen aber noch andere physiologische Faktoren eine Rolle dabei. Also der Kohlendioxidanstieg hat eben auch eine narkotisierende Wirkung. Bei mir ist es so, dass ich da relativ wenig anfällig bin. Wenn ich wirklich sehr tief tauche, zum ersten Mal wieder nach längerer Pause, 100 Meter zum Beispiel, dann spüre ich das. Aber nach ein paar Tauchgängen ist das dann erstmal wieder okay und ich habe mich dran gewöhnt und dann nehme ich das so nicht mehr wahr.
Jetzt tauchen Sie ja nicht nur auf den Bahamas oder in Griechenland, sondern auch in Deutschland, in Hemmoor, das ist so ein Ort. Diese Rekorde, die dann in den heimischen Seen aufgestellt werden, die sind ja immer deutlich niedriger, ne? Kommt das dadurch, dass das Wasser kälter ist oder?
Ja, das kommt auch dadurch, es ist ein bisschen schwieriger, weil es einfach halt kalt ist. Das ist natürlich weniger angenehm, man muss einen dickeren Anzug tragen, das behindert einen etwas. Aber im Grunde genommen ist es alles eine Frage von Anpassung und Training. Es geht sehr wohl. Ein neuseeländischer Freund von mir ist in Neuseeland in einem wahnsinnig tiefen, eiskalten See, 105 Meter tief getaucht, mit der Monoflosse. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Es ist immer das, was man gewöhnt ist. Wenn ich zum Beispiel im See tauche, habe ich nicht das Problem von riesigen Wellengang. Ich habe keine Strömungen, ich habe keine anderen widrigen Umstände, die ich sehr wohl bei einer Weltmeisterschaft zum Beispiel hatte, als ich Rekorde getaucht bin mit Riesenwellen. Und die einen sehr behindern, wenn man versucht, sich zu entspannen vor dem Tauchgang.
Und können Sie dieser Unterwasserwelt eines Sees in Deutschland dann auch was abgewinnen?
Ja, das ist eben das andere daran. Ich finde, das muss auch nicht immer um Rekorde gehen. Das Tauchen in den heimischen Seen ist besonders auch faszinierend und wahnsinnig schön. Das kann man sich nicht so leicht vorstellen, weil es vielleicht dunkler ist und kälter. Aber es ist eben ein ganz anderes Erlebnis. Also tauchen zum Beispiel in dem genannten See Hemmoor, das ist eben ein Kreidesee, da gab es früher Kreideabbau und wurde geflutet. Und unter Wasser habe ich noch Gebäude, ich habe noch eine Straße, ich habe alle möglichen Dinge, die ich da halt sehen kann. Und vor allen Dingen, das ist für mich das Schönste dort, einen gefluteten Wald. Also als dieses geflutet wurde, da ist eben auf einer Stufe sozusagen standen Bäume. Und viele von den Bäumen stehen noch und einige sind umgefallen und sind so, ja, fast wie versteinert, stehen die da unter Wasser. Und die Sonne scheint rein, man hat oft sehr klare Sicht dort und es stehen große Hechte zwischen den Zweigen. Und da taucht man durch so eine Art magischen Unterwasserwald. Besonders schön und wirklich ein einmaliges Erlebnis.
Anna von Bötticher, wir nähern uns den Nachrichten und ich schlage vor, wir bewegen uns dann gedanklich nochmal über den Atlantik zu den Punch Brothers nach Brooklyn. Sie haben sich den Titel Missy gewünscht. Was verbinden Sie damit?
Ja, die Punch Brothers, das ist eine Band, die ich mit meinem Freund gesehen habe in Colorado. Mit dem teile ich nicht das Tauchen, denn der hat Asthma, aber wir teilen die Liebe zu den Bergen und zum Snowboardfahren und waren eben dort beim Snowboardfahren. Und immer, wenn wir irgendwo hinkommen, muss er sofort gucken, was für Musik es gibt, denn er ist Musiker, er ist Gitarrist und spielt außerdem Mandoline, besonders seitdem wir eben in Colorado waren. Und die Faszination zur Bluegrass-Musik ist ausgebrochen. Punch Brothers, ganz moderner Bluegrass, ein wahnsinnig tolles Konzert gewesen und deswegen ein sehr schöner, etwas melancholischer, aber schräger, aber irgendwie faszinierender Song von den Punch Brothers, Missy, für meinen Freund.
I told her once, get thee behind me, cover up Missy for the love of God. I can't not look, I can't not look, and I can't do a thing about what I saw, though I wish I could, wish I could. She told sit down beside me.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk, heute mit Marietta Schwarz am Mikrofon und meinem Gast Anna von Bötticher, einer der besten Freitaucherinnen der Welt. Wir starten mit einem Wunschtitel von Ihnen in diesem zweiten Teil der Sendung, nämlich Chris Barber und Alex Bradford, Just a Closer Walk with Thee. Haben Sie eine Neigung zu Jazz- und Gospelmusik?
Nein, würde ich nicht unbedingt sagen. Chris Barber ist Musik aus meiner Kindheit. Also meine Eltern hatten eine Chris Barber Live-Platte und das, was ich damit besonders verbinde, ist unser Kakadu. Wir hatten einen Kakadu, der wirklich ein fantastischer Vogel, der frei herumflog, auch im Garten, also wahnsinnig zahm war. Und der besonders liebte, wenn Chris Barber kam, dann ist er in seinem Käfig gezanzt und hat praktisch mitgesungen. Und ich liebe das noch heute und höre es immer so zwischenrein. Ja, hier mit einem Titel, wo mal ein Sänger mit dabei ist, mit wahnsinnig schöne Gospelstimme und ein wunderschönes Trompetensolo von Chris Barber in der Mitte.
Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, if you please. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be.
Musik. Chris Barber and Alex Bradford, Just a Closer Walk with Thee. Gewünscht hat sich, dass die Taucherin Anna von Bötticher, die heute zu Gast in den Zwischentönen ist. Sie haben mir jetzt gerade während der Musik erzählt, dass ihre Großmutter Papageien und Kakadus gezüchtet hat.
Ja, genau. Und außerdem noch Neufundländer Hunde. Eine ganz wilde Mischung. Ja.
Und ihr Haus voller Haustiere war?
Ja, wir hatten so alles, was man sich vorstellen kann. Ich bin eben in so einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen mit riesigem Garten, mit großen Buchen rundherum. Und also wir hatten selber Hunde, Fische, Vögel, Hamster, Meerschweinchen, Hasen, alles, was man so als Kind so an Getier so haben kann. Aber dazu kam dann noch zum Beispiel eine aus dem Nest gefallene Krähe, die mein einer kleiner Bruder aufgezogen hat, der hieß Makarios. Und wir hatten auch einen Echelheer, der aufgezogen wurde, der hieß Hannibal. Mein Vater, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich zu klein war, aber mein Vater hat eine Schleiereule sogar mal gerettet und aufgezogen. Da gibt es ein Foto von ihm, wo die so auf seinem Bein sitzt und er sie füttert. Also es gab alles Mögliche an Getier, was man sich so denken kann.
Und es gab auch einen Pool bei Ihnen im Garten.
Genau, es gab
hat
ein kleines
Schwimmbad. Hat da die Taucherkarriere der Anna von Bötticher begonnen? So typisch, wie man sich das vorstellt, nach Ringen tauchen und möglichst lange unter Wasser bleiben?
Absolut. Also ich war nie so ein wahnsinnig guter Schwimmer, weil ich das auch nie so technikmäßig richtig gelernt habe. Dann ist man nicht so gut im Kraulen. Aber mich hat schon ganz früh eben dieses Unbekannte, das unter Wasser und meine Vorstellungskraft halt wahnsinnig angeregt. Ich erinnere mich dran eben, ich war ja eine irrsinnige Leseratte, habe alles nur verschlungen, was ging. Und da gibt es ein Buch von Kurt Held, ein Kinderbuch, Die rote Zora. Und der Held Branko kämpft im Mittelmeer mit einer Krake. Und ich weiß noch, dass ich in dem Pool zu Hause mit einem Stück Seil, das war das Krakenungeheuer, Kampf mit der Krake sozusagen unter Wasser gespielt habe. Ausführlichst. Ja.
Die rote Zora gab auch eine Fernsehserie.
Ja, dann, ne? Ganz toll. Mhm. In einer Burg in Kroatien gefilmt. Ja, ein tolles Buch.
Ja, und das Apnoe-Tauchen, das haben Sie dann aber erst ein bisschen später entdeckt, auf dem Segelboot.
Ja, das stimmt. Also wir waren segeln mit der Familie, mit noch einer befreundeten Familie, also zwei Familien auf einem Schiff mit jeder Menge Kinder und vielen Leuten. Und mein Bruder hat abgewaschen in einem Eimer, weil man versucht, das Wasser zu sparen natürlich, also abgewaschen wurde mit Meerwasser. Und hatte die ganzen Teller rausgeholt, aber das Wasser war jetzt trüb und er hat das über Bord gekippt und hatte aber vergessen, dass eben unten drin noch das ganze Besteck war und hat alles Besteck über Bord geschmissen. Wir hatten also noch irgendwie einen Löffel übrig für 14 Leute und wir lagen da vor Anker in einer Bucht und es war sowas wie 15 Meter ungefähr tief. Und ich war eben die Einzige, die runterschwimmen konnte und das Besteck vom Meeresboden wieder aufsammeln. Das war so eine meiner ganz frühen Apnoe-Taucherlebnisse.
So als Jugendliche, oder?
Ja, ich war so 14 Jahre alt, sowas um den Dreh.
Ja. Kann man ja sagen, zum Glück waren es nur 15 Meter, aber es waren immerhin 15 Meter. Also da muss man ja dann auch schon anfangen mit Druckausgleich und so. Eigentlich fängt der Druck auf die Ohren doch schon nach 3 Metern an.
Der fängt schon gleich nach der Oberfläche an. Also manche Leute spüren das wirklich schon bei 1 Meter. Mein Vater zum Beispiel kam eben nicht diese ganzen 15 Meter runter. Der konnte den Druckausgleich nicht. Und ich konnte eben irgendwie weiter. Es war kein Problem für mich und habe dann da unten das Besteck auch gesammelt.
Das Tauchgehen. Gibt es das überhaupt?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab's, weil anders ist das nicht zu erklären. Ich bin ja eigentlich auch so der Anti-Apnoe-Taucher, was so das rein Körperliche betrifft. Ich habe einen frühen Atemreiz. Meine Lunge ist eher etwas zu klein. Ich bin sehr unflexibel. Also so Yoga ist gar nicht meins. Das sind alles Dinge, die nicht dazu passen. Aber die Faszination unter Wasser war schon von Anfang an da und mich erschreckt nie irgendetwas unter Wasser. Ich habe keine Angst. Ich habe Respekt. Ich kann meine Grenzen sehr gut einschätzen, aber ich habe nie Angst.
Man muss vielleicht an dieser Stelle mal erwähnen, dass Sie das ja ausschließlich als Hobby betreiben oder als Passion. Sie machen die meiste Zeit Ihres Lebens was anderes. Sie haben eine Buchhandlung, Sie trainieren Soldaten bei der Bundeswehr und dann bleiben eigentlich nur ein paar Wochen im Jahr, um sich dieser Passion zu widmen. Also so wie Sie aussehen, trainieren Sie aber schon jeden Tag.
Ja, ich habe im Moment eben sehr wenig Zeit, zum Tauchen zu gehen. Das merkt man auch an meiner Performance. Das hat sich stark eingeschränkt in den letzten 4 Jahren, weil ich sehr viel andere Sachen gemacht habe. Ich kann aber sehr wohl natürlich mich körperlich fit halten und tue das auf höchstem Niveau, so viel ich kann.
Was heißt das?
Auch fitter als je zuvor. Ich mache, sobald ich zu Hause bin, 6-mal die Woche gehe ich zum sogenannten CrossFit. Ein intensives Training, sehr, sehr effektiv. Also ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so fit gewesen. Und vor allen Dingen sehr stark im anaeroben Bereich. Das heißt, da, wo die Muskeln eben nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden, ausreichend durch Atmung, weil man in so einem hohlen Pulsbereich ist. Das ist für mich als Apnoe-Taucher eben optimal.
Wie geht das? Was heißt das?
Ja, das ist eben, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie ganz viel Intervallsprints zum Beispiel machen, das wäre Trainieren im anaeroben Bereich. Und beim CrossFit geht es eben immer gegen die Uhr, gegen die Zeit. Und man ist immer sehr, sehr viel... sehr heftig am Arbeiten, also sehr hochintensives Training. Das ist so das, was ich im Moment machen kann. Ich bin nicht besonders tauchfit und mir fehlt die Anpassung an die Tiefe, denn dafür braucht der Körper Zeit und da muss man einfach tauchen gehen und das kann man auch nicht erzwingen. Dafür muss man sich Zeit lassen. Die habe ich im Moment nicht, deswegen habe ich mich in den letzten 2 Jahren darauf konzentriert, ohne Flossen zu tauchen, was ich vorher immer so links liegen lassen habe, weil mich ja die Tiefe so fasziniert an sich und das so die am wenigsten tiefe Disziplin ist. Aber da konnte ich mich dann deutlich verbessern und habe meine persönlichen Bestleistungen sozusagen nach oben geschraubt. Das macht dann wieder viel Spaß. Schauen wir mal, ich fahre dieses Jahr zur WM, wie es dann läuft. Aber Hauptsache, es macht einem Spaß.
Sie haben trotzdem in den letzten 10 Jahren 33 Rekorde aufgestellt. Also das geht anscheinend.
Ja, wobei man dann auch sagen muss, eben 33 nationale Rekorde, deutsche Rekorde, einen Weltrekord in Tandem No Limits, das keine offizielle Disziplin ist, aber in dem doch durchaus Weltrekorde getaucht werden. Ich habe vor allem auch immer mich selber geschlagen. Das bedeutet natürlich, jedes Mal, wenn ich mich etwas verbessert habe, dann ist es eben ein deutscher Rekord gewesen, wenn es denn im Wettkampf stattgefunden hat. Jetzt dieses Jahr zum ersten Mal in 10 Jahren hat mich eine Kollegin von mir, die ich auch schon gut kenne, Jennifer Wendland, die hat mich geschlagen, die hat mir alle 3 dieser Rekorde abgenommen und mich freut das sehr, weil ich irgendwie seit 10 Jahren mir auch wünsche, dass andere Leute in Deutschland so tief tauchen wie ich. Es macht ja gar keinen Spaß,
Sie
wenn
haben
man
jetzt
das alleine ausübt.
Eine Konkurrentin.
Also, ja, es ist ja wie gesagt ein Sport, in dem wir die Ellbogen nicht brauchen, weil es gewinnt ja sowieso niemand was. Man wird nicht berühmt und selbst wenn man schon berühmt werden würde, also was hätte man davon? Und wir fahren jetzt zusammen zur Weltmeisterschaft und freue mich da sehr drüber und denke, dass sie auch dort nochmal was drauflegen wird.
Sie haben Ihren Buchladen gerade schon erwähnt, 2006 in Berlin-Kreuzberg eröffnet. Das ist einer von den kleinen Läden, wie es sie zum Glück noch gibt in Deutschland. Ne? Manche gehen auch kaputt dabei, aber Sie haben sich auch nicht aufs Tauchen spezialisiert in dem Laden,
ja,
oder?
Tauchbücher kommen bei uns gar nicht vor, weil ich fast gar keine Sachbücher habe. Den Laden habe ich zusammen mit meiner Mutter. Tatsächlich war es ihre Idee. Sie wollte unbedingt den Laden eröffnen und es war für sie aber nicht so einfach, mit manchen Details sich da auseinanderzusetzen und deswegen habe ich dann am Ende gesagt, ja komm, ich helfe dir. Und dann so sind wir dazu gekommen, dass wir da gemeinsam diesen Laden dann gemacht haben. Und müssen uns sehr, sehr einschränken, weil er sehr klein ist. Und deswegen haben wir da so gut wie fast gar keine Sachbücher, sondern fast rein Literatur. Mhm. Und
was für eine Auswahl treffen Sie da?
Wir treffen einfach die Auswahl so, wie wir gerade Lust haben.
Was liegt denn da zurzeit?
Oh, da liegt halt zwischen, ja, natürlich ein paar aktuellen Titeln wie Juli C. Oder sowas, liegt halt aber zum Beispiel auch mal ein Buch über das Meer, da liegt auch mal einfach ein älteres Buch von einem etwas obskuren spanischen Autor, da ist es wirklich wild gemischt. So, wie ich gerade so meine. Mhm. Und die Schaufenster, die ich mache, da ist oft die Auswahl in den recht aufwendigen Dekorationen farblich gestaltet, weil nun mal gerade weiße Bücher ins Schaufenster passen. Dann sind es eben weiße Bücher.
Ja. Weiße Bücher. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben nicht Buchhändlerin gelernt, Sie haben Sprachen und Theaterwissenschaften studiert, waren danach in London bei Christie's und haben sich mit Kunstgeschichte beschäftigt. Wo sollte denn die Reise damals hingehen?
Ja, ich war damals ganz sicher, dass ich Kunsthändler werde. Mein sehr, sehr geliebter Onkel, der war Kunsthändler. Und ich habe dann auch in London in einer Galerie gearbeitet und sehr schnell festgestellt, dass es mir überhaupt nicht liegt. Also die Arbeit in der Galerie und das Team dort war toll. Aber wenn man eben in der Kunstszene erfolgreich sein möchte, als Galerist oder als Kunsthändler oder was auch immer, muss man wahnsinnig viel sich mit dem sozialen Teil beschäftigen. Also man muss auf alle Partys gehen und alle Leute kennen und die Hände schütteln. Und das war natürlich toll. Also ich war auf sensationellen Partys in London und habe da auch irre Leute kennengelernt, wie George Michael zum Beispiel und Damien Hirst. Und es hat schon Spaß gemacht als junger Mensch. Aber ich habe halt festgestellt, dass so dieses Socializing nicht meine generelle Stärke ist oder etwas, was ich immer zu tun möchte oder worauf ich so viel Wert lege. Mhm. Und dass es deswegen nicht zu mir passt.
Was sagt denn Ihre Mutter, die da jetzt im Buchladen sitzt, zu ihrer Tauchpassion? Hat die Angst?
Ich denke, meine Eltern, die haben keine Angst, weil sie mich auch kennen und wissen, dass ich sehr vorsichtig bin und sehr gut darin bin, meine Grenzen einzuschätzen. Natürlich ist es so, dass so ein Rest, glaube ich, bleibt bei Eltern. Das ist normal, wo man sich doch wünscht, dass die Kinder nicht irgendwie solche doch irgendwie seltsamen, vielleicht gefährlichen Dinge tun. Ich glaube, meinem Vater fällt das sehr viel schwerer als meiner Mutter. Der hat einfach in seiner Natur das Bedürfnis, einen zu beschützen und sicher zu wissen. Und dem gefällt das nicht so, wenn ich immer so anstrengende Dinge tue.
Anstrengend.
Findet, ich sollte das Leben genießen und nicht solche schrecklichen Sachen machen. Aber gleichzeitig ist er wahnsinnig stolz und es freut ihn, dass es mir so gut geht und ich so viel Freude habe in meinem Leben.
Als wir uns vor 9 Jahren schon mal in diesem Buchladen getroffen haben, Anna von Bötticher, da waren Sie 38 und noch ganz frisch im Apnoe-Sport. Und damals haben Sie gesagt, dass Sie Ihre Eltern immer damit beruhigen, dass Sie ja noch nicht No Limits tauchen.
Ja, das stimmt.
Denn das sei eben gefährlich. Aber jetzt machen Sie es doch.
Ja, ich habe es dann doch gemacht. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, mich zieht eben diese Tiefe magisch an. Und ich komme ja eigentlich auch aus dem Gerätetauchen und dort auch aus dem extremen technischen Tauchen. Das heißt, man taucht in sehr große Tiefen mit 4 Tanks oder mehr und kann eben nicht einfach zur Oberfläche zurückkehren. Man muss Dekompressionsstufen einhalten. Und das ist wirklich sehr riskant gewesen. Man verlässt sich auf Technik zum Überleben und Technik kann halt auch versagen. Ich bin deswegen aber sehr gewöhnt gewesen, mit Technik unter Wasser klarzukommen. Und deswegen hat mir doch das Schlittentauchen auch wahnsinnigen Spaß gemacht, weil irgendwo diese Auseinandersetzung mit dem Gerät unter Wasser und mir, da haben sich eben wieder 2 Welten getroffen.
No Limits heißt mit dem Schlitten runter und wenn man unten ist?
Mit einem Hebesack, also man bläst dann einen Ballon auf, wenn man unten ist, der einen dann zurück zur Oberfläche hebt. So kann man natürlich größere Tiefen erreichen, als wenn man selber schwimmen muss.
Und wenn der Hebesack nicht aufgeht, ist es problematisch.
Dann ist es nicht gut. Da braucht man dann eben seine Backup-Systeme, die einen dann sichern. Das ist ganz wichtig.
Wäre für Sie ein Grund, aus dem Sport auszusteigen, wenn eine Ihnen nahestehende Person sagt, ich habe so Angst um dich?
Also ich glaube, wenn meine Eltern sich sehr, sehr, sehr schwer damit getan hätten, dann hätte ich mir das vielleicht überlegt. Wobei ich sagen muss, am Ende, glaube ich, muss man seinen eigenen Weg gehen. Und es gibt viele Dinge, die im Leben, die gefährlich sind. Ich bin zum Beispiel früher in London Motorrad gefahren. Ehrlich gesagt, das war wahrscheinlich das Gefährlichste, was ich in meinem Leben je gemacht habe.
Das sagen natürlich
da waren meine
wie
Eltern,
Sie immer, dass es auf der Straße
gefährlicher ist. Ja, aber ich denke, jeder, der Motorrad fährt und in einer Großstadt wie London, das ist also schon nochmal etwas wirklich Riskantes. Und das hat meinen Eltern gar nicht gefallen. Die sind sehr froh, dass ich kein Motorrad mehr habe.
Nicht übers Motorrad, aber über das andere Risiko müssen wir nach der Musik nochmal weiterreden. Ja. Jetzt hören wir Kanye West, Gold Digger.
Ja, Kanye West, vielleicht eine große Überraschung und ein Name, den man heutzutage wirklich nur noch mit Schaudern und Entsetzen hört, also geht mir auch so. Aber der Kanye West in seinen Anfängen war eben nur ein fantastischer Produzent, sehr talentiert und sein erster wirklich großer Hit, ein Hip-Hop-Song, Gold Digger, mit einem fantastischen Text, bissig, toll und ich bin ja so ein wortgesteuerter Mensch und liebe zum Beispiel auch Gedichte und Lyrik und mag es sehr, wenn die Texte richtig gut sind und hier mit dem von Jamie Foxx, dem Schauspieler, fantastisch gesungenen Hook, ein Song, der wirklich groovt und witzigerweise den ich beim Apnoe-Tauchen gehört habe. Ich höre eben alle möglichen Dinge, wenn ich mich auf einen Wettkampftauchgang vorbereite und es ist viel Trubel um mich rum, dann höre ich Musik, wie viele Sportler das tun. Und deswegen hier für mich, fürs Apnoe-Tauchen, macht mir immer gute Stimmung und ich denke an das Meer, Kanye West mit Gold Digger.
She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town. That digs on me.
Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Cutie the bomb, met her at a beauty salon. with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show biz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the bins.
Ja, diese Musik läuft eher selten hier im Deutschlandfunk. Gold Digger vom Hip-Hop-Star Kanye West. Gewünscht hat sich, dass die Apnoe-Taucherin Anna von Bötticher heute zu Gast bei uns in den Zwischentönen. Ja, Frau von Bötticher, jetzt müssen wir möglicherweise mal uns dem unangenehmen Teil unseres Gesprächs widmen, nämlich den Risiken und Nebenwirkungen des Apnoe-Tauchens. Das Spiel mit dem Leben, das wird Ihnen ja oft vorgeworfen von Außenstehenden. Vor allen Dingen, wenn es um diese Disziplin No Limits geht, wo man eben mit dem Schlitten runtertaucht und dann wieder hochgezogen wird. Also kann man sagen, je tiefer, je mehr Technik, desto riskanter?
Ja, das kann man schon sagen. Risiken gibt es natürlich in allen Bereichen des Apnoe-Tauchens. Wer in der Badewanne zu Hause die Luft anhält und das alleine tut und dann ohnmächtig wird, ertrinkt in seiner Badewanne. Das passiert leider auch immer wieder, diese Unfälle, vor allen Dingen in öffentlichen Schwimmbädern. Das No Limits hat eben dieses Problem des sich Verlassens auf Technik und die dann im ungünstigsten Fall, im schlechtesten Moment versagt. Schwierig wird es eben dann, wenn ich tiefer tauche, als ich aus eigener Kraft zurückkehren kann. In meinem Fall ist es so, dass alle Tauchgänge, die ich gemacht habe, auch die in No Limits, immer noch in dem Bereich gewesen sind, aus dem ich auch aus eigener Kraft zurückkehren konnte. Also ich bin noch nicht über diese Grenze hinausgegangen. Aber andere natürlich haben das getan und das auch teilweise mit dem Leben bezahlt. Also wir hatten einige tragische Unfälle in dieser Disziplin, wo dann die Technik eben versagt hat und die Taucher nicht zurückkommen konnten. Auch meistens deswegen, weil sie nicht gut gesichert waren. Und das ist eben etwas, was ich finde, was man sich nicht leisten kann. Wer ungesichert taucht, spielt wirklich mit seinem Leben. Und das ist man sich doch geschuldet, da keinen Unsinn zu treiben und sein Bestmögliches zu tun. Immer gut gesichert zu sein und noch doppelt und dreifach.
Ja, die Liste derjenigen, die schlimme Unfälle hatten oder sogar zu Tode gekommen sind, die ist ziemlich lang. Also es sind die Weltklasse-Taucher, die Weltrekordhalter darunter, die dann bei einem weiteren Versuch nicht mehr hochgekommen sind. Ein Beispiel ist Herbert Nitsch, den es bei 249,50 Meter erwischt hat. Also genau. Eigentlich
ein schwerer Unfall. Also er lebt noch.
Ne? Er lebt Glück. Noch. Er hat mehrere Hirnschläge gehabt, sagt man. Und war jahrelang lahmgelegt, hat auch seinen Beruf nicht mehr ausüben können als Pilot.
Den hatte er vorher schon aufgegeben.
Den hatte er
ja,
vorher
genau,
schon
also
aufgegeben?
Ja, genau. Also er hatte sich ganz aufs Tauchen konzentriert. Und das war ja auch ein Teil des Problems vielleicht. Also ein Teil dessen Drucks, der auf ihm lastete bei diesem Versuch, dass er sich eben selber vorgenommen hatte, vom Tauchen zu leben und alles da rein zu investieren. Und das ist natürlich immer auch ein gewisser Druck, der dabei entsteht und auch wahrscheinlich ein Teil dessen, wie es zu diesem Versuch überhaupt gekommen ist, der vielleicht schon im Vorfeld ein paar Lücken hatte, über die man sich Gedanken hätte machen können und die er sicherlich auch getan hat. Also der ist kein wahnsinniger Verrückter, überhaupt nicht.
Er gilt als Kontrollfreak.
Ja, genau. Und er hat auch alles sehr da bei diesem Versuch unter Kontrolle gehabt und kontrolliert. Und das war teilweise vielleicht auch das Problem, dass Herbert derjenige war, der am besten Bescheid wusste über alles und an alles gedacht hat und alles organisiert hat, was natürlich aber auch enorm anstrengend ist und einen belastet. Und er war natürlich aber auch der, der dann halt getaucht ist. Und man braucht halt eigentlich so jemanden, der auf Augenhöhe einen auch hinterfragen kann, der einem zur Seite steht. Und das hat vielleicht bei diesem Versuch so ein bisschen gefehlt. Ich war nicht dabei, also ich kann das auch nur spekulieren, aber ich kenne den Herbert gut und zum Glück geht es ihm wieder gut und er hat das überstanden. Und das ist wirklich ein großes Glück und das war aber definitiv knapp. Also da ist es ihm nicht gut gegangen im Anschluss daran.
Gelinde gesagt.
Ja.
Er hat selbst danach in einem Interview gesagt, was Sie eben auch schon erwähnt haben, der Druck war groß, nicht nur finanziell, auch durch die Medien. Er hat selbst 100.000 Euro oder mehr in diesen Rekordversuch hineingesteckt und sagte dann, Sicherheit ist auch immer eine Frage des Geldes.
Ja, das muss man sich halt überlegen und das ist so eine Aussage natürlich von ihm, die mir nicht gefallen hat. Das für mich der Hauptfehler bei diesem Versuch vielleicht im Nachhinein für mich schon davor war, dass er eben an einem Ort stattgefunden hat, wo es keine Druckkammer vor Ort gab.
Eine Druckkammer hätte man gebraucht für die Dekompression, genau, wenn er wieder oben ankommt.
Genau, er musste ja dann auch in die Druckkammer, aber man musste ihn da erst hinfliegen. Und das ist natürlich eine zeitliche Verzögerung, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Areal des Gehirns, was nicht durchblutet wird aufgrund eines Schlaganfalls sozusagen oder in diesem Fall vielleicht auch Blasenbildung im Gehirn. Dann müssen Sie das natürlich so schnell wie möglich behandeln und dafür braucht man eben eine Druckkammer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn etwas bei diesem Versuch schief geht, er eine Druckkammer brauchen wird zur Behandlung, war halt sehr, sehr groß. Das ist beim Tauchen nun mal so. Das ist halt eine der Hauptdinge, die uns passieren können. Und deswegen, man also so extreme Versuche macht in Bereiche, von denen kein Mensch weiß, was dort passiert. Denn es war ja noch nie jemand dort gewesen. Also es gab keine Aussage dazu, da gibt es ja auch keine medizinische Studie oder so, das kann man ja gar nicht wissen, dann finde ich schon, dass man zwingend hätte eine Druckkammer vor Ort haben müssen oder es an einem Ort machen müssen, wo eine Druckkammer in der Nähe ist.
Er hätte trotzdem seinen Schlaganfall oder Hirnschläge erlitten.
Man hätte ihn aber vielleicht halt schneller behandeln können, hoffentlich, und dann wäre es vielleicht etwas besser verlaufen. Also so hat es ja auch geklappt und was letztendlich die genauen medizinischen Details waren, das weiß ich auch nicht. Aber das war halt für mich schon so etwas, was für mich nicht in Frage kommen würde persönlich. Jetzt ist es natürlich auch leicht, das zu sagen, denn ich versuche nicht davon zu leben und habe keine 100.000 Euro investiert. Und das ist eben immer noch was man sich gar nicht so vorstellen kann, wie es einem dann geht. Ich weiß, dass Herbert auch gesagt hat, er war sich ja ganz sicher, dass das klappt. Es war für ihn ja auch vom Gefühl her nur ein Trainingstauchgang fast, denn er wollte ja eigentlich noch tiefer tauchen. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es eben so, dass die Gefahr, in die man gerät, wenn man wirklich sehr gut ist in irgendeiner von diesen extremen Sportarten, dass man ja als Sportler die absolute hundertprozentige Überzeugung braucht, dass man das kann, was man da gerade vorhat. Und dass das im Bereich des Möglichen ist. Denn wenn ich überhaupt einen Zweifel habe oder zögere, dann ist das schon eine ganz schlechte Grundvoraussetzung. Denn ich brauche hundertprozentiges Selbstvertrauen und Selbstsicherheit in diesem Versuch. Wenn ich Angst habe oder Zweifel, dann kann das tödlich sein, wenn ich da in der Tiefe plötzlich eine Panik bekomme. Das funktioniert nicht. Ich muss mir also ganz, ganz sicher sein. Und gleichzeitig widerspricht das natürlich den Sicherheitsvorkehrungen. Also ich habe beim Tauchen immer das Gefühl, dass das kein Problem sein wird. Selbstverständlich kann ich das, was ich mir vornehme. Muss mich dann aber rein logisch, sozusagen rational, halt selber hinterfragen und mir überlegen, dass ja doch was schiefgehen könnte und was ist, wenn ich es doch nicht kann. Und dann versuchen, alle Vorkehrungen eben zu treffen, damit dann in diesem Fall dann für mich gesorgt ist. Und am besten für mich ist es, ich habe jemanden, dem ich auf Augenhöhe begegne, dem ich hundertprozentig vertraue, der mich auch hinterfragt in diesem Moment.
Würden Sie sich abhalten lassen dann
von so einem Versuch? Oh ja, das habe ich auch schon getan. Ich habe ja auch schon einen Weltrekordversuch abgesagt, 10 Tage bevor der stattfinden sollte. Und dazu muss man sich vorschlagen, dass ich natürlich ja auch mein Geld, meine Zeit, mein Training darin investiert habe. Ich habe schon die Tickets gekauft für die Judges, die ich einfliegen muss, auf meine Kosten. Der eine kam aus Los Angeles, also das Ticket war auch teuer und das Geld kriege ich nicht zurück. Und die haben sich freigenommen, die haben sich Urlaub genommen, um zu meinem Versuch zu kommen. Ich habe diesen Versuch vorher ankündigen müssen. Also sagen die Apnoe-Taucher wissen Bescheid und warten drauf. Das ist schon auch ein gewisser Druck. Ich hatte auch ein Kamerateam bei mir beim Training. Also es ist schon natürlich ein Druck. Man will es ja auch unbedingt. Man hat sich's vorgenommen, man möchte das unbedingt machen. Und 10 Tage vor dem Versuch war das Wetter ausdauernd so schlecht gewesen, dass wir immer wieder Trainingstauchgänge ausfallen lassen mussten. Und es hätte vielleicht klappen können. Aber auf diese Weise wollte ich eben nicht tauchen. Und da hat mein Coach zu mir gesagt, 10 Tage vorher, du weißt, dass wir jetzt aufhören müssen. Und ich hätte noch am nächsten Tag noch einmal tauchen wollen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich weiß es schon seit 3 Tagen. Ich habe einfach nur die Person gebraucht, die das für mich auch ausspricht. Aber innerlich wusste ich es eigentlich schon. Und wir haben es dann in diesem Moment sofort abgesagt.
Mhm. Sie haben vorher gesagt, man sollte dann doch nur so tief runter mit dem Schlitten, dass man zur Not auch aus eigener Kraft wieder hochkommt.
Ich habe gesagt, dass ich das bis jetzt so gehandhabt habe. Ja, das ist natürlich dann sicherer, ja.
Was heißt das jetzt? Also die 249,50 Meter.
Genau, das wäre jetzt zum Beispiel weit über diese Grenze eben hinaus. Und deswegen sind diese Versuche dann besonders riskant. Ja, wenn man jetzt natürlich No Limits taucht in einer Tiefe, aus der man selber noch zurückkehren kann. Also ich bin ja zum Beispiel 125 Meter als tiefstes getaucht. Und aus dieser Tiefe ohne Blei, ohne Anstrengung auf dem Weg nach unten hätte ich auch bis zur Oberfläche oder bis in einen Bereich vor der Oberfläche, wo der Sicherheitstaucher dann schon wartet, zurückkommen können. Aber aus 250 Meter kann man das eben nicht mehr. Und das muss man auch bewusst entscheiden, das weiß man. Und dann braucht man noch ganz, ganz andere Sicherheitsvorkehrungen.
Wie kann man sich denn überhaupt absichern? Wer ist denn da mit einem da unten?
Mit einem ist niemand unten. Das wäre auch für die anderen viel zu gefährlich. Aber wir sind immer mit einem Seil gesichert. Das heißt, ich tauche ja nicht einfach im freien Meer ohne irgendwas, sondern ich hänge an einem Seil sozusagen, dass im Falle eines Falles, dass aus irgendeinem Grund zum Beispiel der Hebesack sich nicht erfüllt oder irgendein Problem besteht, man mich mit dem ganzen Seil und allem drum und dran wieder nach oben ziehen kann. Das ist zum Beispiel eines unserer Sicherungssysteme. Andere Sicherheit zum Beispiel, die wir hatten, als wir hier No Limits getaucht sind, in 125 Meter mit meinem Coach zusammen, wir hatten zwei Tanks auf dem Schlitten. Also im Falle eines Falles, dass mit dem einen Tank, weil es eben auch schon mal vorgekommen ist, dass jemand den Tank unten öffnen wollte und das Ventil kaputt war. Also so gab es auch schon mal einen Unfall. Und deswegen hatten wir eben einen zweiten, einen Backup. Das ist so ein System aus dem technischen Tauchen. Man hat alles, was lebenswichtig ist, hat man doppelt.
Es gab ja auch schon diese Unfälle, wo dann das Seil zu lange war, wo jemand aus Versehen beim Rekordversuch 10 Meter weiter nach unten getaucht ist, obwohl er das gar nicht vorhatte. Also das sind ja so Fehler, die gar nicht passieren dürfen. Dennoch, ich verstehe, dass man sozusagen sich technisch absichern kann, Backups bereit hat, wenn die Technik versagen sollte. Der Körper ist aber eben das andere Ding, ne? Also bei Ihnen war es eine Brille. Sie hatten auch einen Zwischenfall unter Wasser.
Ja, genau. Also ich hatte einen Weltrekordversuch in der Disziplin variables Gewicht. Das heißt, man taucht mit dem Schlitten nach unten. Also ich lasse mich runterziehen, lasse den dann unten und schwimme aus eigener Kraft wieder hoch. Der Versuch war in 130 Meter Tiefe, eben die gleiche Tiefe, die ich mit Geräten getaucht bin. So, das war auch so das Faszinierende an dieser spezifischen Tiefe. Für mich, die eben ohne Geräte zu erreichen. Ja, und genau bei diesem Versuch habe ich einen Fehler gemacht, den Druckausgleich in der Maske nicht richtig gemacht und dadurch hatte ich eben Druck auf den Augen. Die Maske saugte sich sozusagen ans Gesicht durch den Unterdruck, der dann entsteht auf dem Weg nach unten, drückt die sich so ganz fest ans Gesicht und hat auf meine Augen gedrückt, was jetzt nicht schmerzhaft war. Ich habe das so wahrgenommen und dachte, ach naja, okay, doof, aber stört mich nicht wirklich. Und konnte eben nicht ahnen, dass dabei der sogenannte Augen-Herz-Reflex ausgelöst wird. In der Medizin bekannt, wenn man eben Druck auf die Augen ausübt, dann interpretiert der Körper, das jetzt mal so ganz unmedizinisch erklärt, der interpretiert das als zu viel Druck im Kopf, Gefahr für die Augen, für den Sehnerv, für Gehirn und versucht alles, um diesen zu hohen Druck zu senken. Indem er eben die Herzfrequenz senkt und senkt und senkt und senkt. Und wenn der Druck nicht nachlässt, wird immer mehr diese Herzfrequenz gesenkt bis eben zur Ohnmacht. Und in ganz extremen Fällen könnte es sogar einen Herzstillstand geben. Und das habe ich bei einem 130 Meter Versuch, Weltrekordversuch, leider erlebt und wurde dann eben durch diesen ausdauernden, anhaltenden Druck auf die Augen auf dem Weg nach oben in 40 Metern Wassertiefe dann ohnmächtig. Das war natürlich so nicht geplant.
Und auch sehr unangenehm vermutlich.
Ja, für mich nicht mal so sehr. Also ich hatte natürlich, ich hatte sehr klar das Bewusstsein in etwa 120 Meter Tiefe, dass etwas gar nicht stimmt, weil ich den Atemreiz bekam. Ich wusste einfach, dass das jetzt gar nicht in Ordnung ist und dass ich in irgendeiner Form ein großes Problem habe. Konnte nicht einschätzen, was dieses Problem sein wird. Habe dann mit sehr viel Ruhe darauf reagiert, bin etwas langsamer geworden, habe versucht, Energie zu sparen und mich nicht zu sehr zu beeilen. Und als ich dann ohnmächtig geworden bin, war es für mich erstmal nicht unangenehm, weil man selber schläft ja ein und kriegt dann nichts mehr mit. Unangenehm ist es dann für das Team, was einen großen Schreck hat und natürlich auch nicht versteht, was jetzt gerade passiert. Hat alles bestens funktioniert. Die haben ihr ganzes Programm abgespult, um mich zu retten und mich wiederzubekommen. Und ich wache dann eben auch wieder auf und etwa 10 Minuten später habe ich wieder Farbe im Gesicht und sage ganz laut und deutlich, what the hell did I do? Mhm. Ja, also aber der Schreck war eher für die anderen sehr groß, nicht so sehr für mich.
Hängt das Ihnen nach?
Nein, gar nicht. Ich hatte schon sofort das Gefühl, dass das in irgendeiner Form nicht mit mir zu tun hat. Wir konnten das aber gar nicht einordnen, weil es diesen Vorfall noch nie gegeben hatte, nämlich dieser Augen-Herz-Reflex. Und in dem Moment, in dem ich das wusste, wusste ich eben auch, es hat tatsächlich nicht an mir gelegen, sondern an diesem Fehler, der ja sehr leicht zu beheben ist. Man würde dann einfach umdrehen, wenn man merkt, dass da was nicht geklappt hat. Und ich bin 4 Wochen später in der Weltmeisterschaft eine Bronzemedaille getaucht und 2 deutsche Rekorde. Also insofern, ich habe mich davon nicht ablenken lassen.
Wow.
Aber wenn man natürlich etwas macht wie Herbert Nitsch, wo man halt 250 Meter tief taucht, da geht man dann an eine physiologische Grenze in einem Bereich, in dem noch nie ein Mensch war. Und das Tiefste, was er ja selber war, war ja vorher 214 Meter. Also er ist ja jetzt auch nicht 5 Meter tiefer getaucht, sondern er ist ja extrem viel tiefer getaucht. Und das ist natürlich ein Bereich, wo man einfach sagt, ja, da weiß keiner, was passiert. Es gibt halt Menschen, die diese Grenzen des Menschenmöglichen austesten. Reinhold Messner ist als erster ohne Sauerstoff auf den Everest gestiegen, obwohl ihm alle Ärzte gesagt haben, das ist die Todeszone, da ist man dann tot, das geht nicht. Und er hat es einfach trotzdem getan und hat es überlebt und inzwischen haben es schon einige getan. Und so gibt es halt immer wieder Leute, die so die Grenzen des Menschenmöglichen verschieben und austesten und die natürlich dabei ihr Leben riskieren. Das ist ganz klar, die das bewusst tun, aus Gründen, die sie selber verstehen und die ihnen auch überlassen sein sollen. Diese Menschen gehören auch zu uns dazu, zum Menschen, ne? Sonst wären wir auch nie auf dem Mond gelandet und hätten wahrscheinlich große Teile dieses Planeten nicht besiedelt. Das ist nicht mein Weg. Aber das ist der Weg von manchen und nur ganz, ganz wenigen unter uns. Also muss man sagen, auch bei uns im Sport ist das auch wirklich nur Herbert Nitsch, der das gemacht hat. Da ist keiner überhaupt in seiner Nähe.
Das Interessante ist ja, dass diese Grenze natürlich immer weiter nach unten in dem Fall verschoben wird. Also vor ein paar Jahrzehnten hätte man sie noch bei 100 Metern festgemacht. Da hat schon jemand gesagt, da wird noch nicht mal, da wird es die Lunge zerreißen.
Bei 50 Meter hat man gedacht, wird es den Brustkorb zusammen... Der wird implodieren sozusagen. Ja.
Haben Sie schon lange überschritten?
Ja, da bin ich dran vorbei.
Sie sagen, es gibt immer diejenigen Menschen, die diese Grenzen überschreiten werden. Heißt auch, ich gehöre nicht dazu. Also Sie würden sich nicht als die Mount Everest-Besteigerin beziehungsweise das Gegenteil, die Apnoe-Taucherin bezeichnen.
Ich müsste dann ja jetzt tiefer tauchen als 214 Meter. Denn bis dahin war ja schon mal ein Mensch. Also um sozusagen wirklich wohin zu gehen, wo noch nie ein Mensch gewesen ist.
Haben Sie keinen Ehrgeiz?
Da habe ich keinen Ehrgeiz, nee. 200 und was Meter tief zu tauchen, habe ich jetzt keinen Ehrgeiz. Das ist mir zu extrem und auch zu zeit- und kostenaufwendig. Mhm. Aber auch wäre mir auch zu extrem, muss ich sagen. Das brauche ich nicht.
Wo ist denn Ihre Grenze?
Ja, das weiß ich selber nicht, ne? Ich entdecke ja immer wieder, dass ich sie noch nicht gefunden habe. Das macht mir große Freude und viel Spaß. Aber ich denke, meine Grenze ist da, wo ich keinen Spaß mehr dran habe.
Okay, aber das ist eine vage Aussage. Da kann auch alles Mögliche passieren. Also
ja, genau.
Vielleicht erleben wir Ende August oder im September, wenn die nächsten Weltmeisterschaften sind, dann eine Überraschung von Ihnen? Oder
Ende August
haben Sie was
ist
geplant?
WM. Ich denke nicht, dass das für mich eine sehr gute WM sein wird, da ich jetzt einfach, wie gesagt, seit 4 Jahren nur sehr wenig getaucht bin und dieses Jahr erst 4 Wochen. Vielleicht habe ich nächstes Jahr wieder mehr Zeit zum Tauchen oder nehme mir nochmal diese Zeit und dann sehen wir mal. Aber im Moment ist meine Herausforderung woanders.
Darüber sprechen wir gleich. Ich schlage vor, wir steigen jetzt nochmal um vom Schlitten in Ihr Auto, in dem Sie derzeit ziemlich viele Kilometer zurücklegen, haben Sie mir gesagt, und zwar zu Bundeswehrstützpunkten. Unterwegs hören Sie anscheinend gern laute Musik, zum Beispiel von Ann-Mai Kantereit.
Ja, genau. Ann-Mai Kantereit, eine junge deutsche Band, die tolle, ja, so Deutsch-Rock-Musik macht und auch ein, finde ich, wirklich schöner Text.
21, 22, 23.
Und du bist 21, 22, 23. Du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Und du bist 24, 25, 26. Und du tanzt nicht mehr wie früher. Und du und deine Freunde, ihr seid alle am Studieren. Und ihr wartet drauf, dass irgendwas passiert. Hast du überhaupt eine Ahnung, wo du gerade stehst? Und du verschwendest deine Jugend zwischen Kneipen und WGs. Und du bist 21, 22, 23. Du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Und du bist 24, 25, 26. Du tanzt nicht mehr wie früher.
Yeah. 21, 22, 23 aus dem zweiten Album Alles nix Konkretes von der Kölner Band Annenmay Kantereit hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen mit der Apnoe-Taucherin Anna von Bötticher. Ja, und dieser Titel, der führt uns eigentlich direkt zu ihrer aktuellen Tätigkeit. Ich habe es schon angedeutet. Die Bundeswehr. Sie haben da vermutlich, wenn Sie jetzt diese Elite-Soldaten trainieren, auch mit Menschen zwischen 20 und 30 zu tun, oder?
Ja, das stimmt. Also die Lehrgangsteilnehmer sind häufig sehr jung, Anfang 20. Ja, das ist ungefähr das Alter, was die so haben, wenn sie da hinkommen.
Und Sie beraten und trainieren dort seit 2 Jahren Soldaten, die Kampfschwimmer sind und Minentaucher. Also sind eigentlich diejenigen, über die wir alle gar nicht so viel wissen, auch nicht wissen dürfen. Stellen uns vor, dass es relativ gefährlich ist, was die machen. Was bringen Sie denen denn bei?
Also ich berate die Bundeswehr, also die Marine, und zwar alle tauchenden Einheiten und nicht nur die Kampfschwimmer und Minentaucher, sondern also ich arbeite zusammen mit den ganzen Bereichen, die in irgendeiner Form unter Wasser zu tun haben, inklusive zum Beispiel diejenigen, die das Aussteigen aus den Notausstieg aus dem U-Boot unterrichten, auch die Schwimmtaucher, die also das absolute, die Grundlage des Tauchens unterrichten und dann das Unterwasserarbeiten. Also Schwimmtaucher werden auf Schiffen zum Beispiel eingesetzt, um Reparaturen durchzuführen. Wenn ein Netz sich verfangen hat in der Schiffsschraube, dann kann der Taucher eben das zum Beispiel lösen. Das sind so die Schwimmtaucher, mit denen hatte ich auch schon zu tun. Und da kommt auch noch dazu Überleben See. Das sind diejenigen, die unterrichten, wie man den Notausstieg aus einem Helikopter schafft, der ins Wasser fällt und untergeht. Also da sind also verschiedenste Bereiche, genau, die eben natürlich in irgendeiner Form Luftanhalten mit dabei haben. Am meisten sicherlich die Minentaucher und Kampfschwimmer, die das ganz gezielt nutzen in ihren Grundlehrgängen, um bestimmte Dinge zu trainieren. Was ich sagen kann, ist, dass ich da berate. Es gibt jetzt überall so die Überschriften, eine Frau trainiert die Kampfschwimmer. Das ist natürlich nicht so richtig korrekt, aber das, was ich vor allen Dingen tue, ist die Ausbildung, die auf einem sehr hohen Niveau schon seit 50 Jahren stattfindet und viele Apnoe-Anteile hat, zu überprüfen und mal anzusehen aus der Sicht eines professionellen Apnoe-Tauchers, was dort richtig gut ist und was vielleicht noch verbessert werden kann. Und dabei geht es um Details. Wir arbeiten da alle zusammen und tun unser Bestes, damit das gut abläuft. Und ich trage ein bisschen was dazu bei. Und wenn das gut klappt, dann freue ich mich sehr darüber. Das ist auch nur kleinste Veränderungen, vielleicht die Sicherheit noch ein bisschen verbessern können. Aber sowieso ist das schon eine Ausbildung, die auf sehr hohem Niveau stattfindet.
In einem Artikel war zu lesen, dass der Ausgangspunkt für diesen Ruf auch ein Tauchunfall war. Und das hat mich dann erinnert, dass es eigentlich dieselbe Diskussion war, die Sie in der Apnoe-Szene aufführen, nämlich so diese Frage nach Sicherheit. Also wie lange kann ich unter Wasser bleiben? Was sind die Standards und wo gehen wir über die Grenzen? Und das war dann bei der Bundeswehr, glaube ich, so diese Zeit von 2:30.
Ja, also ganz genau kann ich das auch nicht sagen. Das steht mir auch nicht zu. Es hat sicherlich wohl einen Vorfall gegeben. Wie jetzt genau der war oder was der Auslöser dafür war, das müsste man jemand anders fragen. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu erklären. Es ist so gewesen, dass man mich geholt hat, um zu gucken, ob man die Sicherheit in der Ausbildung noch erhöhen kann. Man hatte zeitliche Begrenzungen eingeführt, um eben diese Sicherheit zu erhöhen. Früher gab es die halt nicht. Also man konnte halt so lange tauchen, wie die Ausbilder das für richtig hielten oder wie man wollte. Auch nur einmal in diesem Fall während des Lehrgangs. Und auch einmal haben sie Streckentauchen gemacht, sozusagen auf maximale Distanz. Und das hat man jetzt verändert. Also es gab jetzt Begrenzungen sozusagen, was Zeiten angeht. Aber ich denke, es gibt auch noch andere Wege, mehr Sicherheit zu schaffen. Die kommt nicht aus der zeitlichen Begrenzung. Für mich als Apnoe-Taucher, ein Risiko bestimmt immer. Also in meinem Sinne gibt es keine 100%ig sichere Zeit. Die existiert für mich nicht. Also in dem Moment, in dem ich unter Wasser die Luft anhalte, habe ich immer in irgendeiner Form ein Risiko. Und ich möchte eben dazu beitragen, die Sicherheit zu erhöhen, indem die Leute mehr wissen, Wissen ist eben immer auch Sicherheit. Auch mein Unfall mit der Maske, die auf die Augen gedrückt hat, ist entstanden, weil mir das Wissen gefehlt hat, dass Druck auf die Augen eine Gefahr ist. Also mehr Wissen ist immer auch gleich mehr Sicherheit. Und da kann ich noch ein kleines bisschen was dazu beitragen in den Details. Die Leute schon besser vorzubereiten, durch höhere Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Grenzen und das bessere Wahrnehmen von ihren eigenen Grenzen. Und das machen wir im Moment.
Wie sieht denn so ein Trainingsalltag bei der Bundeswehr aus? Das stelle ich mir hart vor.
Ja, gerade die Spezialeinheiten, die Ausbildung ist natürlich hart, das ist ganz klar, das ist der Sache geschuldet, dem Einsatz, den die Leute später bewältigen müssen. Das heißt, das geht so etwa um 7:30 in der Halle fangen wir an. Wir sprechen jetzt also über die 5-wöchige Hallenausbildung, in der jeden Tag eben in der Schwimmhalle getaucht wird.
Da sind wir dann wieder im Chlorwasser.
Da sind wir jetzt im Chlorwasser, genau. Da fangen wir also um 7.30 Uhr morgens an und dann haben die Leute erstmal von 7.30 Uhr bis etwa 11.30 Uhr Halle, also 4 Stunden. Dann gibt es eine kurze Mittagspause und dann haben die nachmittags Sport und Unterrichte. Am Dienstag wieder 7.30 Uhr morgens Halle, Mittagspause, Sport und Unterrichte und dann von 19 Uhr bis ungefähr 23.30 Uhr, manchmal auch Mitternacht, nochmal Halle. Mittwoch wieder ohne das sogenannte Nachttauchen und donnerstags wieder mit dem Nachttauchen. Das heißt, die haben also zweimal die Woche 8 Stunden am Tag Schwimmbad und dreimal die Woche 4 Stunden am Tag Schwimmbad und dazu immer noch Sport und Unterricht. Also das ist schon 5 Wochen lang eine sehr große Belastung für die Lehrgangsteilnehmer und es schaffen auch nicht alle, das muss man sagen, da durchzukommen.
Mhm. Mir gefällt auf jeden Fall der Gedanke daran, dass die jungen Burschen sich doch von einer, ich meine, sie sind nicht alt, aber von einer deutlich älteren Frau da trainieren lassen.
Die haben ja auch keine Wahl. Ne? Die Lehrgangsteilnehmer, die bekommen gesagt, hier ist jetzt Anna von Wörtiger und die macht jetzt Unterricht und dann müssen die das natürlich machen. Das ist klar, dass natürlich, denke mal, Grundvoraussetzung ist, dass ich Erfahrung habe im Unterrichten, im Tauchlehrersein. Ich habe auch vorher schon Tauchlehrer ausgebildet. Eine gewisse Autorität, Grundautorität und Erfahrung einfach im Umgang mit Schülern und im Ablauf bringe ich mit und die gehört auch dazu. Ansonsten ist es so, dass ich sehr gut aufgenommen werde dort. Es interessiert niemanden, ehrlich gesagt, ob man Frau ist, wie alt man ist. Es interessiert die Leute, ob man was kann, ob man was anzubieten hat, ob man das, was man kann, vermitteln kann. Und ganz besonders eben die Ausbilder, mit denen ich da zusammenarbeite, letztendlich, das ist so vielleicht noch das Wichtigste für mich, ist diese Zusammenarbeit, ist für die, dass man sich in ein Team einfügen kann. Das finde ich sehr, sehr angenehm und eine ganz tolle Zusammenarbeit, die mir wirklich viel Spaß macht.
Anna von Wörtiger, wir sind am Ende der Sendung angekommen, haben noch eine Musik, Iggy Pop, King of the Dogs. Zuvor wünsche ich Ihnen aber viel Erfolg bei der WM in wenigen Wochen.
Ja, ich freue mich drauf.
Schön, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Und nächste Woche in den Zwischentönen empfängt mein Kollege Michael Langer den Psychologen und Philosophen Stefan Schleim. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Marietta Schwarz. Machen Sie es gut.
Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Hold out life, we'll kill you for the answer.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.